Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz. Wir sind jetzt schon bei Folge 230, also schon 4,5 Jahre. Und wir sind im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 168. Im Studio ist Sibylle Hallberg. Ja, und wir kennen uns aus der Hamburger Autorenvereinigung und aus gemeinsamen Veranstaltungen. Und Sibylle, ich weiß von dir, du liest ganz gerne mal das ein oder andere Buch aus meiner Buchreihe Perlen der Literatur. Ich habe dich eingeladen, weil du ein paar Eigenschaften hast, ein paar Fähigkeiten, die ich gerne unseren Hörern vorstellen möchte. Und wir fangen mal erstmal mit deinem Bildungsgang an. Sibylle, was war eigentlich deine berufliche und universitäre Ausbildung? Was hast du da abgeschlossen?
Nach dem Abitur 1972 am Gymnasium Hochrat in Hamburg habe ich eine staatliche Sprachenschule besucht und danach 7 Jahre lang als Fremdsprachensekretärin in einer großen Hamburger Handelsfirma gearbeitet. In ihr waren etwa 300 Männer angestellt und einige wenige Frauen. Sie waren Telefonistinnen, verbanden also die Herren mit ihren Geschäftspartnern weltweit, oder sie waren Fernschreiberinnen, schrieben nach Ansage Telexe in ein großes Maschinenmonster, das den Text durch elektrische Signale an den Adressaten übermittelte. Die Antwort kam oft sehr schnell, auf einem Papier herausgerattert. Wenn es besonders eilig war, konnte man auch einen Knopf drücken, der beim Empfänger einen Klingelton auslöste, sodass er sich umgehend um die Sache kümmern konnte. Die meisten Frauen aber waren Schreibkräfte im sogenannten Schreibsaal. Ich mag dieses Wort gar nicht. Oder sie waren Sekretärinnen mit einem eigenen kleinen Büro. Ich arbeitete mit 4 Kolleginnen in der sogenannten Fremdsprachengruppe, wo wir englische, französische und manchmal spanische Korrespondenz nach Diktat oder Vorlage erledigten. Wie die meisten Frauen damals heiratete ich und wurde Mutter. 12 Jahre lang habe ich mich meiner 4-köpfigen Familie mit Schäferhund gewidmet. Als meine Kinder aus dem Gröbsten heraus waren, wollte ich mich unbedingt weiterbilden und einen beruflichen Neustart wagen. In einem mehrjährigen Fernstudium erwarb ich mein Übersetzerdiplom für Französisch und Deutsch. Nur leider konnte ich wegen meiner Familie keinen längeren Auslandsaufenthalt machen. Mit dieser Ausbildung habe ich etwa 20 Jahre freiberuflich als Sprachlehrerin gearbeitet. Vormittags unterrichtete ich Angestellte verschiedener Firmen, zuerst nur in Französisch und Deutsch für Ausländer, später auch in Geschäftsenglisch. Nachmittags arbeitete ich vorwiegend mit Schülern, die aus ganz verschiedenen Gründen privaten Unterricht haben wollten oder sollten. Dieser Unterricht stellte mich vor Herausforderungen, die meinen Kopf nicht selten schwirren ließen. Das kann ich mit wenigen Worten aus meinen Aufzeichnungen erklären. Der erste soll das Gedicht »Über allen Gipfeln ist Ruhe« von Goethe analysieren. Der zweite Shakespeares Wandertheater auf Englisch beschreiben. Der dritte soll sich auf Französisch bei Airbus für ein Praktikum bewerben. Der vierte quält sich mit deutscher Orthographie, weiß nicht, wann das mit einem oder wann mit Doppel-S schreiben. Aber ich erinnere mich gern an meine Zeit als Sprachlehrerin, denn ich habe dadurch nicht nur Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen kennengelernt, sondern auch selbst viel von ihnen gelernt. Mit einem türkischen Wissenschaftler-Ehepaar freundeten mein Mann und ich uns an. Sie luden uns 2013 für 10 Tage nach Istanbul ein. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese großartige Stadt damals kennenlernen durfte.
Ja, das hörte sich schon sehr abwechslungsreich und lebendig an, finde ich ganz toll. Also nicht in der Schule als Fremdsprachenlehrerin, sondern in anderen Zusammenhängen. Ja, und dann machst du ja noch Kulturarbeit in Pinneberg. Beschreibe doch mal diesen Ort und die Größe und die Bedeutung, damit unsere Hörer ungefähr verstehen, was eigentlich Pinneberg ist.
Pinneberg liegt im Nordwesten Hamburgs, etwa 20 Kilometer von der City entfernt, also im sogenannten Speckgürtel. Diese Kreisstadt im Süden Schleswig-Holsteins, ich glaube, dieser Kreis ist der größte, hat 44.000 Einwohner. Ich bin 1979 mit meinem Mann dorthin gezogen. Unsere Kinder sind in Pinneberg aufgewachsen. Durch den S-Bahn-Anschluss erreicht man in weniger als einer halben Stunde das Zentrum Hamburgs. Das ist ganz wichtig für junge Leute, die am Wochenende auf dem Kiez feiern wollen oder sich mit Freunden in Kinos oder Bars treffen, während die Elterngeneration eher das reiche kulturelle Angebot Hamburgs wahrnimmt. Die Nähe zur Großstadt einerseits, das gemächliche Treiben einer Kleinstadt andererseits und die grüne Umgebung aus Wald, Feld und Flur machen den Wohnort Pinneberg gerade für Familien attraktiv.
Ja, Vielen Dank. Jetzt haben wir also eine lebendige Vorstellung, was Pinneberg für ein Ort ist. Und seit vielen Jahren bist du dort für die Dorstei zuständig. Und seit wann bist du dort als Vorsitzende eigentlich für diesen Förderverein tätig? Ist ja ein Kulturverein und ein kultureller Ort. Du beschreibst das jetzt mal ein wenig.
Seit 2010 engagiere ich mich ehrenamtlich in der Landdorstei, dem Kreiskulturzentrum Pinnebergs. Vorher hatte ich hin und wieder Konzerte dort besucht oder auch ein kleines Literaturcafé, das sich im Aufbau befand. Im Souterrain gibt es auch ein schönes Restaurant, in das man gern seine Freunde einlädt. Ich bot meine Unterstützung an, trat in den dortigen Förderverein ein und so dauerte es nicht allzu lange, bis ich zur Vorsitzenden gewählt wurde. Nach 14-jähriger Tätigkeit, während der das Leben in der Drostei bei mir immer Vorrang hatte, habe ich Ende Februar dieses Amt an meinen Nachfolger abgegeben. Nach so langer Zeit habe ich mich über einen passenden Interessenten gefreut, weil ich glaube, dass der Zeitpunkt für einen Neustart mit frischen Ideen und neuen Akzenten gekommen ist.
Ja, und das ist ja ein ganz eindrucksvolles, sehr altes Haus. Da hören wir vielleicht gleich noch was dazu. In deiner Herkunftsfamilie, wie bist du da aufgewachsen und was hat dich eigentlich für deine Kulturarbeit geprägt? An welche Erlebnisse aus deiner Kindheit erinnerst du dich eigentlich besonders?
Die ersten 10 Jahre meines Lebens habe ich in Bayern verbracht. In Nürnberg geboren, wurde ich in Erlangen eingeschult und verbrachte auch 2 Jahre in München, bevor mein Vater, der aus Kiel stammte, nach Hamburg versetzt wurde. Da war ich in der 4. Klasse. Die redet so komisch, mit der spielen wir nicht, sagte ein neuer Klassenkamerad zur Lehrerin. Da wurde mir zum ersten Mal meine Sprache bewusst und ich entwickelte eine Sensibilität dafür. Spätestens nach einem halben Jahr hörte niemand mehr, woher ich kam. Im Gymnasium war ich dann vollends integriert, durfte die Hefte nach der ersten Englischarbeit austeilen, weil ich eine 1 hatte. Obwohl er einen technischen Beruf hatte, hat mein Vater sein ganzes Leben lang gemalt, in jungen Jahren mit dem Bleistift, zum Beispiel Porträts seiner Eltern und seiner Frau, später Aquarelle und unzählige Ölbilder. Er war ein glücklicher Mensch, wenn er an seiner Staffelei stand und die Welt um sich vergaß. Mir passierte das, wenn ich mich in Bücher vertiefte, die ich zu Weihnachten geschenkt bekam. Es gab damals noch keine Social Media, so las ich sehr viel, wenn die Hausaufgaben erledigt waren. Meine Schwester las am liebsten Karl May, ich verschlang Dostojewski und Tolstoi. Das gefällt mir heute noch, denn sie waren zu ihrer Zeit schon Pazifisten und Naturschützer. Das Buch Krieg und Frieden von Leo Tolstoi zum Beispiel beweist es immer wieder. Leider kennen viele nur die Verfilmungen, die dem Buch und seinem Tiefgang meiner Meinung nach nicht gerecht werden.
Der mediale Transfer von literarischen Vorlagen in andere Medien ist was Besonderes, dem widmen wir uns demnächst mal in einem anderen Gespräch. Und jetzt kommen wir mal dazu, du schreibst ja selbst, bist auch so wie ich Mitglied in der Hamburger Autorenvereinigung. Worin liegt dein Schreibschwerpunkt und was hast du bisher veröffentlicht?
Früher, schon als Kind, habe ich gerne Briefe geschrieben an meine Großmütter, an Tanten, Freundinnen, die in einer anderen Stadt lebten, weil wir mal wieder umgezogen waren. Beim Schreiben flossen mir schon damals die Sätze leicht von der Feder aufs Papier. Ich habe nie eine Kladde geschrieben. Und der Brief entwickelte sich beim Schreiben. Auch später, als ich erwachsen war und schon Kinder hatte, habe ich abends oft Briefe geschrieben und dabei bemerkt, dass es mir gut tat, das Erlebte, meine Gefühle oder Sorgen in Worte zu fassen. So konnte ich mich selbst viel besser verstehen. Vor bald 20 Jahren habe ich begonnen, Geschichten und auch Gedichte zu schreiben, die mir von irgendwoher zuflogen, so fühlte es sich jedenfalls an, und mir durch manche schwere Stunden geholfen haben. So ist mein erstes Buch Bloß im Himmel entstanden. Es ist mein persönlichstes. Natürlich vermische ich beim Schreiben eigene Erfahrungen mit viel Fantasie. Das ist ja beim Schreiben erlaubt, ja geradezu erwünscht, damit der Text auch spannend wird. Ich als Autorin kann mich mit meiner Geschichte hinter der Wahrheit verstecken. Ich kann es wagen, mich nackt zu machen. Ich empfinde das manchmal als große Erleichterung, alles ausdrücken zu dürfen, was ich sagen will, ohne es dabei mit der Wahrheit genau nehmen zu müssen. Mein zweites Buch, Die reinste Wahrheit, ist im März 2020, also pünktlich zum ersten Lockdown, erschienen. Das Ende des Zweiten Weltkrieges jährte sich zum 75. Mal und das habe ich zum Anlass genommen, anhand von Einzelschicksalen zu veranschaulichen, wie der Krieg auch in die entlegenste Idylle eindringt, die unschuldigsten Menschen nicht verschont, sondern ihre Lebensentwürfe grausam zerstört. Die sechs Erzählungen spielen nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, den USA und Russland. Sie sind aber keine Kriegsgeschichten im eigentlichen Sinne, sondern sie haben manchmal sogar etwas Märchenhaftes. Die Grenze zwischen Wahrheit und Fantasie verschwimmt auch hier, daher auch der zweideutige Titel. Die geschichtlichen Fakten sind natürlich alle richtig, da habe ich genau recherchiert. 2020 wusste ich noch nicht, wie schnell der Krieg uns einholen würde. Im letzten Jahr ist mein jüngstes Buch erschienen, alle drei übrigens im Ileo Verlag Husum. Vom Leuchten steiniger Lebenswege beinhaltet 7 biografische Essays über große Künstler, die wir alle namentlich kennen, über deren Leben wir aber doch nicht so viel wissen. Tatsächlich habe ich sie alle im Laufe der Jahre für Veranstaltungen in der Drostei geschrieben. Bis auf den 8. über das unglaubliche Leben des Großseglers Peking und seiner Crew. Es fasziniert mich, wie eine so große Viermastbark ohne Maschine, nur mit Segeln und Manneskraft 34 Mal Kap Horn bezwingen konnte. Die Recherche hat mich in ihren Bann gezogen und zusätzlich zum Text entstand meine Ballade Rolling Home, mit der das Buch endet und für die mir die Hamburger Autorenvereinigung 2023 den Lyrikpreis verliehen hat. Außerdem sind in den letzten Jahren 3 kleine Gedichtbände entstanden, die ich auf privatem Wege drucken lassen konnte. Jeder Band beinhaltet 10 Gedichte zu den Themen Liebe, Leben und Tod, Farben in Worten und Lebensjahresringe. Ich versuche immer wieder, schwer auszudrückendes in Worte zu fassen. Im ersten Band geht es vorwiegend um Gefühle, im zweiten um Assoziationen, die eine bestimmte Farbe auslöst, und im dritten um ein 100-jähriges Frauenleben und die Empfindungen, die sich mit den Jahrzehnten komplett verändern. Ich habe übrigens auch Prosatexte in diversen Anthologien veröffentlicht, vor allem in den Fundstücken des Literaturvereins Nordbuch Kiel.
Tja, wenn ich mir vorstelle, so einen Großsegler in ein Kulturzentrum zu bringen, die Peking in der Drostei, das geht nur nicht. So, wir müssen für heute Schluss machen, damit der Podcast nicht zu lange wird. Ich kann Sie aber vertrösten, nächste Woche gibt es die Folge 231, wie Verlage Bücher machen, Teil 169. Ja, und im Studio wird dann nochmal Sibylle Hallberg sein. Also freuen Sie sich auf nächste Woche und empfehlen gerne den Podcast weiter.